Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die steigenden Preise, die Energiekrise und natürlich auch weiterhin die Gefahren durch den Klimawandel. Da stehen also eine ganze Reihe von Krisen auf der Agenda beim laufenden G7-Gipfel. Olaf Scholz hat heute dazu gesagt:
Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und deshalb müssen wir auch gemeinsam Verantwortung tragen. Ich bin aber sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, von diesem Gipfel ein ganz klares Signal der Geschlossenheit und entschlossenen Handelns auszusenden.
Über den ersten Tag des G7-Gipfels und auch über die Proteste dagegen berichten wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Entwicklungen in der Ukraine, wo heute auch die Hauptstadt Kiew wieder Ziel von Angriffen geworden ist. In Erfurt ist der Parteitag der Linken zu Ende gegangen. Ob da der Aufbruch gelungen ist, den sich die Partei erhofft hat, auch dazu gleich mehr. Und im Anschluss um 11:30 dann das Sportgespräch. Da geht es um aktuelle Debatten zu neuen Regeln für trans-, intersexuelle und non-binäre SportlerInnen. Der letzte G7-Gipfel in Deutschland auf Schloss Elmau, das war 2015. Bei diesem Treffen damals wurden Grundsteine gelegt für das Pariser Klimaabkommen. Und es war das Jahr, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. 7 Jahre später ist die Welt vom 2, geschweige denn 1,5-Grad-Ziel immer noch sehr weit entfernt. Und Russland führt einen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine und sorgt damit auch weltweit für Energie- und Nahrungsmittelkrisen. Ziemlich viele, ziemlich große Herausforderungen also für einen 3-tägigen Gipfel. Was dort bisher besprochen wurde, das berichtet Stefan Detjen.
Das Wetter spielt mit. Sonnenschein, blau-weißer Himmel und ein atemberaubendes Alpenpanorama bilden die gewünschte Kulisse, um Geschlossenheit des Westens in Szene zu setzen. Noch vor Beginn der eigentlichen Gipfelberatungen werden auch persönliche Verhältnisse bereinigt. Mit reichlich Dank umschmeichelt US-Präsident Biden den G7-Gastgeber Olaf Scholz bei einem Zweiertreffen. Noch Anfang Februar hatte Biden dem neuen Bundeskanzler in Washington öffentlich die Leviten gelesen. Notfalls werde er dem Projekt Nord Stream 2 ein Ende bereiten, hatte Biden damals gedroht. Jetzt kann Scholz verkünden:
Wir sind uns auch einig in unseren Einschätzungen, was die Ukraine betrifft, in der Frage, was zu tun ist. Und das kann man hier sehr klar sagen. Deutschland und die USA werden immer gemeinsam handeln, wenn es um Fragen der Sicherheit der Ukraine geht. Das war von Anfang an so, das wird auch in Zukunft bleiben.
Die Botschaft ist wohl auch an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj adressiert, der am Montagvormittag per Videoschalte zur G7-Runde sprechen wird. Sollte es dann wieder um die Forderung nach Leopard- oder Marder-Panzern gehen, dämpft Scholz die Erwartungen vorsorglich. Seine Regierung will nicht vorangehen, solange nicht die USA als Erste auch Kampfpanzer liefern. Ein paar Kilometer weiter unten in Garmisch haben sich derweil zum Auftakt des Gipfels weit weniger Demonstranten versammelt als erwartet. Nicht mehr als ein paar hundert sind zusammengekommen, um den G7 Kriegstreiberei vorzuwerfen.
Wir sagen aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsvorbereitung.
Oben im Schlosshotel, geschützt von 18.000 Polizisten, Straßensperren und kilometerlangen Zäunen, bemühen sich die G7 zur gleichen Zeit, sich den Staaten Afrikas, Südostasiens und Südamerikas als Partner für eine bessere Zukunft anzubieten. Heute haben wir die weltweite Infrastruktur- und Investitionspartnerschaft gestartet. Dutzende Projekte sind bereits auf den Weg gebracht, verkündet US-Präsident Biden. 600 Milliarden Dollar sollen bis 2027 für interkontinentale Glasfaserkabel, Wasserstoff- und Solarkooperationen, Investitionen in Eisenbahnen und Häfen, Projekte zur Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt zur Verfügung gestellt werden. Immer auf Augenhöhe, verspricht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das ist unser Weg, Geschäfte zu machen, und deshalb brauchen wir mehr solcher Projekte. Der globale Süden soll damit eine westliche Alternative zu den Projekten der neuen Seidenstraße erhalten, mit denen China seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss weltweit ausdehnt. Im internationalen Pressezentrum in Garmisch machen unterdessen Nichtregierungsorganisationen Druck auf die Industriestaaten. Edwin Ikoria von der Entwicklungskampagne One erinnert daran, dass nicht erst seit Putins Krieg und seinen Folgen für die Welternährung Hungerkatastrophen drohen.
South Sudan.
Im Südsudan, Somalien, Äthiopien und Kenia sterben die Menschen wegen der Dürre. Sie verlieren ihre Rinder und Schafe, weil sie kein Gras mehr finden. Ernährungssicherheit und Gesundheit sind Morgenthemen der G7. Mit an den Tisch geladen sind dazu die Staats- und Regierungschefs der Partnerländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Zugeschaltet per Video wird UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Stefan Detjen berichtete, und er hat die Proteste auch schon angesprochen. Wenn sich die führenden Wirtschaftsmächte treffen, egal ob G7, früher G8 oder G20, gibt es in der Regel immer Demonstrationen. Die Protestierenden haben immer wieder kritisiert, die mächtigen Industriestaaten würden ärmere Länder ausbeuten, seien mitverantwortlich für die ungerechte Verteilung und Armut in der Welt und würden mit ihrer Art zu wirtschaften das Klima und die Umwelt zerstören. In diesem Jahr ist die weltpolitische Ausgangslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber natürlich eine besondere. Und wahrscheinlich ist das ein zentraler Grund, warum die Proteste diesmal wesentlich kleiner ausfallen. Michael Watzke berichtet aus Garmisch-Partenkirchen.
Heute Mittag im Protestcamp der G7-Gipfelgegner in Garmisch. Ein paar junge Männer in Shorts und ohne Hemd spielen Gitarre und singen Lieder mit nicht ganz jugendfreien Texten. Das Camp ist deutlich kleiner als vor 7 Jahren beim letzten G7-Gipfel. Demo-Anmelder Franz Haselbeck erklärt, dass nur rund 200 Teilnehmer ihre Zelte aufgeschlagen haben.
Ja, die Mobilisierungskraft lässt tatsächlich nach. Die Menschen werden zugeballert, übrigens von Ihnen allen, über Pandemie und Ukraine-Krieg. Aber die eigentlichen Krisen, die wirklichen, die auch weltweit alle Menschen betreffen, die werden ja weitgehend totgeschwiegen.
Immerhin durften die G7-Gegner das Protestcamp diesmal ohne juristisches Hickhack aufbauen. Die Genehmigungsbescheide für die heutige Kundgebung und den morgigen Protestmarsch seien allerdings erst 2 Tage vorher angekommen, so Haselbeck. Um 13 Uhr setzten sich dann ca. 500 Demonstranten in Bewegung. Am Ende waren es etwa 900, darunter der schwarze Block von Antikapitalisten und viele kommunistische Gruppen, die Schilder hochhielten wie Putin ist nicht der Aggressor.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin auch für Russland, weil Russland nicht der Täter ist. Russland ist das Opfer und musste den Krieg beginnen, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.
Die Einheimischen in Garmisch-Partenkirchen blieben heute vor allem daheim. Die Straßen der Fußgängerzone um 10 Uhr menschenleer. Nur ein paar Polizisten patrouillierten zwischen den lüftelmalerischen Alpenhäuschen. Heute Nacht sah es in Garmisch anders aus. Um kurz nach Mitternacht kam US-Präsident Biden per Autokolonne in Garmisch an, auf dem Weg ins Schloss Elmau. Er war vom Flughafen München per Hubschrauber nach Ohlstadt an den Alpenrand geflogen und dann in die gepanzerte Limousine umgestiegen. Am Straßenrand standen mehrere hundert Schaulustige und jubelten dem US-Präsidenten zu. Polizeipressesprecher Stefan Probst über die Vorbereitung des Transportes.
Da war eben für uns dann gestern während des Tages schon wichtig, dass wir da die Sicherheit herstellen. Und dazu hat unter anderem eben auch diese Versiegelung der Gullideckel beigetragen. War gestern für uns polizeilich natürlich einiges an Arbeit, die in der Nacht auf uns zukam, aber es hat problemlos funktioniert.
18.000 Polizisten sind derzeit in und um Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. Der Alpenort gleicht einer Festung. Auf jeden Demonstranten kommen ungefähr 20 Polizisten. Bisher sind die Demonstrationen friedlich verlaufen, sagt Polizeipressesprecherin Caro Englert.
Wir hoffen einfach, dass es auch friedlich bleibt. Vereinzelt sieht man ja Personen, die dem sogenannten schwarzen Block zugeurteilt werden können. Und die haben wir natürlich mit im Blick. Das haben wir immer betont. Friedlicher Protest ist unser Anliegen. Das möchten wir. Das ist ein hohes Gut für all die Menschen, die hier sind. Sobald aber Gewalttätigkeiten hier entstehen, dann werden wir auch entschieden dagegen vorgehen.
Morgen planen die Demonstranten einen Sternmarsch Richtung Schloss Elmau. Noch ist unklar, ob sie versuchen werden, gewaltsam auf das Tagungsgelände zu gelangen oder ob sie das Angebot des Landkreises annehmen, 100 Teilnehmer per Polizeibus auf die Wiese vor dem Tagungshotel zu schicken, damit diese in Sicht und Hörweite des Gipfels ihre Forderungen vortragen können.
Michael Watzke über die Proteste gegen den G7-Gipfel. Während im Schlosshotel Elmau über das Vorgehen gegen Putin beraten wird, rückt die russische Armee im Osten der Ukraine immer weiter vor. Aber auch andere Teile des Landes sind nicht sicher, wie man heute noch mal gesehen hat. Nachdem in Kiew zuletzt wieder ein Stück weit Alltag möglich war, sind dort heute Raketen eingeschlagen. Stefan Lag über die Lage vor Ort.
Mehrere Feuer brachen aus, als in dem zentral gelegenen Kiewer Stadtviertel Schewtschenkiwski in den frühen Morgenstunden russische Raketen einschlugen. Die oberen Stockwerke eines 9-stöckigen Wohnkomplexes wurden völlig zerstört. Es gab mindestens 4 Verletzte, darunter ein 7-jähriges Mädchen. Getroffen wurde unter anderem auch das Gelände eines Kindergartens, in dem sich zu dem Zeitpunkt aber niemand aufgehalten hatte. Der Raketenangriff auf Kiew war der erste seit 3 Wochen. Bürgermeister Vitali Klitschko glaubt, dass die Attacken im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfeltreffen in der kommenden Woche stehen, auf dem die Aufstockung der Truppen an der NATO-Ostflanke beschlossen werden soll. In unserer Stadt wurden bereits mehr als 220 Wohngebäude zerstört, in denen Menschen, Zivilisten lebten. Vor dem NATO-Gipfel greifen sie an. Es ist vielleicht ein symbolischer Akt, eine symbolische Aggression am heutigen Tag. Es ist symbolisch, weil sie ja auch an dem Tag angegriffen haben, an dem der UNO-Generalsekretär in Kiew war. Schon gestern hatte es viele russische Raketenangriffe im gesamten Land gegeben. In seiner nächtlichen Videoansprache hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj dies zum Anlass genommen, von den westlichen Partnern die sofortige Lieferung moderner Luftabwehrsysteme zu fordern. Ich werde am Montag am G7-Gipfel teilnehmen. 45 Raketen an einem halben Tag am Vorabend dieser Veranstaltungen. Alles klar. Das ist nur eine weitere Bestätigung unserer Position. Es bestätigt, dass Sanktionspakete gegen Russland nicht ausreichen. Wir benötigen mehr Unterstützung, Luftabwehrsysteme, die modernen Systeme, die unsere Partner haben. Diese Systeme sollten sich nicht auf Ausbildungsplätzen oder in Lagern befinden, sondern in der Ukraine, weil sie jetzt gebraucht werden, mehr als irgendwo sonst in der Welt. Auch in der zentralukrainischen Stadt Tscherkassy, die bislang von russischen Bombardements weitgehend verschont geblieben war, gab es nach ukrainischen Angaben russische Raketenangriffe. Ein Mensch wurde getötet, 5 weitere verletzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete weitere Angriffe auf militärische Ausbildungszentren im Westen und im Norden der Ukraine. Mit Hochpräzisionswaffen habe man Tscherniw im Nordosten, Zhytomyr bei Kiew und in der westlichen Region Lviv angegriffen. Letzteres liegt nur 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Sprecher Igor Konaschenkov sagte, mehrere ukrainische Brigaden seien durch die Angriffe jetzt nicht mehr kampffähig. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Präsident Selenskyj sieht sein Land in einer äußerst schwierigen Phase des Krieges. Man könne nicht absehen, wie viele Angriffe, Verluste und Anstrengungen noch notwendig seien, bis man den Sieg am Horizont erkenne. Dass er aber kommen werde, davon zeigte sich Selenskyj in seiner Videoansprache überzeugt. Keine russischen Raketen, keine Angriffe können die Moral der Ukrainer brechen. Deswegen werden wir uns all unsere Städte, Severodonetsk, Donetsk und Luhansk, zurückholen. Doch weiterhin sind die russischen Truppen in der Ostukraine auf dem Vormarsch. Nach der Einnahme von Severodonetsk sind sie nun nach russischen Agenturen in die Nachbarstadt Lysychansk vorgedrungen. Lysychansk ist die letzte Stadt im Gebiet Luhansk, die noch unter ukrainischer Kontrolle steht.
Wie soll man sich zu diesem Krieg verhalten? Welche Konsequenzen muss man daraus für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ziehen? Für die Linkspartei sind das keine einfachen Fragen, weil sich die Partei in der Vergangenheit vor allem gegen imperialistisches Verhalten der NATO-Staaten gewandt hat und gegen jede Form von Waffenlieferungen oder Aufrüstung. Auf dem Parteitag in Erfurt an diesem Wochenende gab es unter anderem zu diesem Thema ziemlich kontroverse und ziemlich emotionale Debatten. Die Partei wollte bei dem Parteitag einen richtigen Neustart schaffen und endlich die vielen Streitigkeiten überwinden. Ob das geklappt hat, dazu jetzt Henry Bernhard.
Der Druck auf Janine Wissler war immens. Die vergangenen Wahlergebnisse katastrophal, den Einzug in den Bundestag nur über Umwege geschafft, die Co-Vorsitzende zurückgetreten, eine schwelende MeToo-Debatte im Hintergrund. In ihrer 40-minütigen Rede zu Beginn des Erfurter Parteitages gelang es ihr jedoch, die Mehrheit der Delegierten hinter sich zu bringen.
Abweichende Meinung äußern zu können, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit einer demokratischen Partei. Aber demokratisch beschlossene Mehrheitspositionen müssen, nachdem sie getroffen werden, auch gemeinsam nach außen vertreten werden.
Mit dem Rückenwind von minutenlangen Standing Ovations ging Wissler am Samstag auch in die Wahl um den erneuten Parteivorsitz. 57% können angesichts von 2 Gegenkandidatinnen und dem Druck, der auf ihr lastete, als Erfolg gewertet werden. Allerdings nicht ohne heftige Kritik von der Parteijugend, die die Debatte um sexuelle Belästigung innerhalb der Partei lange nicht für beendet hält.
Eine Fehleranalyse, Selbstkritik, konkrete Vorschläge zur Verbesserung. Wie viel kam davon?
Bei der Wahl zum Co-Vorsitzenden setzte sich Martin Schürdewan, der Wunschpartner von Wissler, mit 61% der Stimmen gegen 5 Gegenkandidaten durch. Seine Argumente: Geschlossenheit nach außen, immer auf der Seite der Einkommensschwachen, gegen Zechbreller wie Apple und Google. Auf sichtbare Erfolge aufbauen.
Hier in Erfurt haben wir mit Solidarität im Herzen und mit Wut im Bauch die Demokratie verteidigt. Und wir haben bewiesen, dass es eine starke Linke in Deutschland gibt, um einen antifaschistischen Grundkonsens in der Gesellschaft durchzusetzen, weil da auf Konservative und Liberale kein Verlass ist.
Die schlechten Wahlergebnisse der letzten Jahre nahmen das Parteiurgestein Gregor Gysi in den Blick, um seinen Genossen mitzugeben.
Zu unserem 15. Geburtstag fällt mir, ich muss es sagen, kein rechter Glückwunsch ein. Wir brauchen im Augenblick keine Anträge zur Trennung von Amt und Mandat. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, verlieren wir ohnehin alle Mandate, dann haben wir die absolute Trennung.
Die soziale Frage müsse immer im Mittelpunkt stehen. Der Krieg in der Ukraine wölbte sich thematisch über alle drei Tage. Unterschiede in den Positionen zeigten sich vor allem darin, wie früh oder spät auf die Verurteilung des Krieges das Argument aber die NATO folgte. Daphne Weber brachte es im Namen des Parteivorstandes auf den Punkt.
Wir möchten aber nicht die Verurteilung des Angriffskrieges hier streichen und die Solidarität mit den Ukrainern und mit den Russen streichen. Das müssen wir hier ganz klar benennen. Die NATO, die machen wir im zweiten Abschnitt fertig, weil ich kriege das kalte Kotzen, wie die NATO-Verharmlosung jetzt irgendwie hier am Start ist in der Gesellschaft.
Sophia Fellinger, eine 19-Jährige, deren Familie in der Ukraine lebt, gab ihren Genossen zu bedenken.
Wir können uns daher nicht beschweren über Medien, die uns als Putin-Freunde deklarieren. Gute Statements der Parteispitze reichen da nicht. Es braucht Konsequenzen für menschenfeindliche Aussagen und es braucht mehr als leere Floskeln.
Am Ende wurde der Antrag des Bundesvorstandes zum Ukraine-Krieg mit 3/4 der Stimmen angenommen. Womit noch nicht sicher ist, ob die Linke den Rat von Bodo Ramelow beherzigt.
Diese Linke hat nicht das Recht, sich mit sich selber zu beschäftigen und den ganzen Tag nur zu schauen, wie kann man dem anderen unter den Linken ein Bein stellen, sondern wir müssen den anderen in den Arsch treten.
Der in der Wahl um den Parteivorsitz klar unterlegene Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann erklärte inzwischen gegenüber dem Spiegel, dass er sich nicht eingebunden fühle und nun über sein weiteres Engagement bei der Linken nachdenke.
Informationen von Henry Bernhard. Und noch ein kleiner Hörtipp an der Stelle. Im Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio, da analysieren die Kollegen, die beim Parteitag dabei waren, nochmal ausführlich die Lage der Linkspartei. Den Podcast finden Sie bei uns in der Audiothek-App oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Angesichts der steigenden Preise hat die Ampelregierung schon viele große Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Das 9-Euro-Ticket zum Beispiel, den Tankrabatt und eine Energiepauschale von 300 Euro. Aber wenn die Inflation weiter so hoch bleibt oder die Gaspreise, wie viele Experten befürchten, sich zukünftig tatsächlich noch verdoppeln oder verdreifachen, dann werden diese Maßnahmen vor allem für Geringverdiener bei weitem nicht ausreichen, um die Mehrkosten irgendwie zu schultern. Deshalb wird in der Ampel über weitere Entlastungen debattiert. Volker Fintermer zu den Ideen.
Mit der steigenden Inflationsrate geht auch die Angst vor einer möglichen Lohnpreisspirale einher. Diese würde in Gang kommen, wenn die Gewerkschaften in den anstehenden Tarifrunden hohe Lohnforderungen durchsetzen könnten, die im nächsten Schritt von den Arbeitgebern wieder als höhere Preise für Waren und Dienstleistungen zurückgegeben würden und so die Inflation weiter antreiben könnten. Vor dem Hintergrund der für den 4. Juli angesetzten ersten Runde der sogenannten konzertierten Aktion, wo Bundeskanzler Olaf Scholz und die zuständigen Minister mit Vertretern der Wirtschaft und den Gewerkschaften zusammenkommen wollen, wachsen die Bemühungen, diesen möglichen Mechanismus gar nicht erst in Gang kommen zu lassen. Die Bild am Sonntag berichtet heute von Plänen im Kanzleramt, über steuerfreie Einmalzahlungen den möglichen Preissteigerungsdruck deutlich begrenzen zu wollen. Vorbild dafür könnte die zwischen den Tarifpartnern in der Chemieindustrie vereinbarte Einmalzahlung in der Höhe von 1.400 Euro sein, die zu keiner dauerhaften Steigerung der Löhne und Gehälter führt. Allerdings ist diese Einmalzahlung nicht steuerfrei. Diese staatliche Sonderregelung galt bislang nur für die Einmalzahlungen während der Corona-Pandemie und ist Ende März ausgelaufen. Da bräuchte es demnach eine neue gesetzliche Regelung, wenn man diesen Weg gehen will. Aber dieses Modell hätte auch nur eine eingeschränkte Wirkung. Denn in Deutschland arbeiten inzwischen nur noch 43% der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wären noch gesonderte Lösungen für Arbeitnehmer ohne Tarifbindung und Rentner notwendig. Dem Medienbericht zufolge sind da auch weitere staatliche Einmalzahlungen im Gespräch. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Allein der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hatte gestern davon gesprochen, dass staatliche Ergänzungen sinnvoll sein könnten. Über all dem steht aber auch das Verdikt der Schuldenbremse, an deren Einhaltung Finanzminister Christian Lindner entgegen ersten Forderungen seitens der Koalitionspartner in jedem Fall festhalten will. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Lindner, eine unkonditionierte Ausdehnung der Steuerfreiheit solcher Einmalzahlungen auf die gesamte Wirtschaft wäre für den Bund und die Länder kaum finanzierbar. Außerdem sei bei Unternehmen, die hohe Gewinne machen, eine Subventionierung durch den Staat nicht angezeigt. Dagegen sollen einem weiteren Bericht zufolge vorübergehend Hilfskräfte aus der Türkei angeworben werden, um die derzeit desolate Situation an den Flughäfen in der Urlaubssaison zu entlasten. Das bestätigten Arbeitsminister Hubertus Heil sowie Innenministerin Nancy Faeser und Verkehrsminister Volker Wissing gegenüber der Bild am Sonntag. Diese Hilfskräfte könnten zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden, sagte Innenministerin Nancy Faeser mit dem Verweis, dass dadurch bei der Sicherheit keine Abstriche gemacht werden sollten. Dabei könnte es sich insgesamt um eine vierstellige Zahl an Hilfskräften aus der Türkei handeln, die bestenfalls schon ab Juli für einige Monate in Deutschland eingesetzt werden könnten. Verkehrsminister Volker Wissing wies zudem die Verantwortung für die chaotischen Zustände an den Flughäfen den Betreibern zu. Für die Personalpolitik der Flughafengesellschaften und Airlines sei die Bundesregierung nicht zuständig und auch nicht verantwortlich, sagte er. Das Verkehrsministerium habe sich allein um die Flugsicherung und die Koordination des Flugbetriebs zu kümmern. Und da laufe alles reibungslos.
Informationen von Volker Findhammer. Und jetzt kommen wir zur Presseschau. Felix Wessel hat sie zusammengestellt und Sprecher ist Martin Schaller.
In den Zeitungen von morgen nimmt der G7-Gipfel im bayerischen Elmau großen Raum ein. Weiteres wichtiges Thema ist der heute zu Ende gegangene Linken-Bundesparteitag. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe bilanzieren: Eigentlich sollte der Parteitag in Erfurt einen Neuanfang darstellen, ein Signal zur Erneuerung setzen. Besonders vor dem Hintergrund, dass klassisch linke Themen wie soziale Gerechtigkeit angesichts hoher Inflation, bezahlbarer Wohnraum und der Weltfrieden gerade Hochkonjunktur haben. Doch daraus wurde nichts. Der Rheinzeitung aus Koblenz fehlt eine klare Linie. Die Vielstimmigkeit der Linken gleicht einem Orchester, das nicht aufeinander eingespielt ist. Der neue Vorstand muss ein neues Kraftzentrum werden, sonst hat die Linke ausgespielt. Recht zuversichtlich schaut der nordbayerische Kurier aus Bayreuth auf die neue Linken-Spitze. Mit dem Duo Janine Wissler und Martin Schirdewan führen nun zwei Politiker die Partei, die eine gemeinsame Vision einer Partei vertreten, die die Frage der sozialen Gerechtigkeit zum unverrückbaren Markenkern macht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bewertet die Haltung der Linken zum Ukraine-Krieg kritisch. Viele sehen in Putin noch immer den Anführer eines sozialistischen Bruderstaats. Da können sich die Pragmatiker noch so anstrengen zu erklären, dass der russische Machthaber kein Linker ist. Selbst denen, die nicht völlig vernagelt sind, gelingt es nicht, über den Schatten ihres Anti-Amerikanismus zu springen. Das Äußerste, wozu die Linken sich durchringen, ist die Verurteilung von Völkerrechtsverstößen auf beiden Seiten. In Erfurt zeigte sich eine Partei im moralischen Bankrott. Themenwechsel. Zum G7-Gipfel schreibt die Frankfurter Rundschau: Olaf Scholz empfängt die Staats- und Regierungschefs der G7 in einer Alpenidylle. Aber von weltweiter Idylle kann nicht die Rede sein. Krisen stehen wie Ausrufezeichen im Raum. Könnte man sie riechen, der Gestank wäre kaum auszuhalten. Ein bisschen durchlüften und parfümieren reicht nicht aus. Die Ludwigsburger Kreiszeitung fordert ein starkes Signal der Geschlossenheit aus Elmau an die Adresse Russlands. Und zwar von allen Demokratien, nicht nur der G7. Diesmal kann es also nicht nur bei einem ikonischen Bild mit Alpenpanorama bleiben. Die Augsburger Allgemeine gibt zu bedenken: 6 Sanktionspakete haben den russischen Präsidenten nicht bremsen können. Umso genauer wollen die nächsten Strafmaßnahmen nun überlegt sein. Nicht nur in Deutschland fragen sich immer mehr Menschen, ob es so klug ist, die eigene Volkswirtschaft an die Wand zu fahren, um einem anderen Land zu helfen. Grundsätzliche Kritik an dem Treffen äußert die Heilbronner Stimme. Miteinander reden ist richtig, aber nicht in einer teuer inszenierten Alpenshow, die für viele Bürger nur ein weiteres Zeichen der Abgehobenheit der Politik darstellt.
Das war der Blick in die Kommentare von morgen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Morgen früh in den Informationen am Morgen können Sie dann unter anderem den neuen Co-Chef der Linkspartei, Martin Schirdewan, bei uns im Interview hören. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.